Mein Thema heute, liebe Geschwister, ist Geduld und Ausdauer. Ist jetzt um eine Woche verschoben, aber ich denke, das passt immer noch gut. Und wenn es um die Packliste für stürmische Zeiten geht, dann denke ich, dass Geduld und Ausdauer auf jeden Fall einen ganz, ganz wichtigen Platz in unserem Koffer bekommen sollten. Dieses Thema für die Predigt schwirrt mir schon sehr lange in meinem Kopf herum und es ist sicher auch kein Zufall, dass es sich nun so nahtlos in dieses Thema der Predigtreihe eingliedert. Und je mehr ich mich mit dem Thema Geduld und Ausdauer in der Vorbereitung befasst habe, umso mehr habe ich auch erkannt, dass ich mir da wahrscheinlich sehr große Schuhe angezogen habe. Immer und immer wieder tauchen die Begriffe in der Schrift, in der Bibel auf und eine vollständige Behandlung dieser Themen würde wohl viel mehr Raum benötigen. Und ich wage bei weitem nicht zu behaupten, dass ich die ganze Dimension dieses Themas begriffen hätte. Aber das ist halt einfach fast in allen Dingen so. Je intensiver wir uns damit auseinandersetzen, umso mehr erkennen wir die Zusammenhänge, die verschiedenen Facetten eines Themas. Und das trifft natürlich insbesondere darauf zu, wenn wir uns mit der Bibel befassen. Es geht nun um Geduld und Ausdauer. Die Begriffe werden oft für dasselbe verwendet oder für ähnliche Themen verwendet. Ob jemand sagt, ich habe viel Geduld oder ich habe viel Ausdauer, scheint nicht so der ganz, ganz große Unterschied zu sein. In der Bibel finden wir auch noch andere Wörter in diesem Zusammenhang, zum Beispiel Beharrlichkeit, langsam zum Zorn, Langmut. Aber ich will nicht näher auf diese Begriffsdefinitionen eingehen. Für meine Ausführungen heute habe ich aber eine Unterscheidung getroffen, und zwar, dass Geduld eher eine passive Komponente hat und Ausdauer eher oder mehr mit Aktivität in Zusammenhang gebracht werden kann. Jetzt wenden wir uns zuerst der Geduld zu dem wohl wichtigsten Begriff, den wir heute anschauen werden. Und hier müssen wir gleich einmal die Unterscheidung machen in die Geduld Gottes und in die Geduld von uns, also in die Geduld von uns Gläubigen. Und die Geduld Gottes ist wiederum so ein riesiges Thema, dass ich es nur in ganz kleinen Grundzügen ansprechen kann und mich dann etwas eingehender mit der Geduld und der Ausdauer von uns Gläubigen befassen werde. Welche Eigenschaften oder welche Wesenszüge Gottes fallen uns spontan ein? Liebe, Allmacht, Barmherzigkeit, Güte, Gnade. Wie auf eine Perlenkette lassen sich all diese Eigenschaften auffädeln. Doch eine dieser herausragenden Eigenschaften ist die Geduld Gottes, eine Eigenschaft, ohne die wir niemals vor Gott bestehen könnten. In der Bibel wird die Geduld Gottes oft in einem Satz mit anderen Eigenschaften genannt, zum Beispiel in Psalm 86, 15. Du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Oder in Joel 2,13, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, geduldig und von großer Güte und ihn reut bald der Strafe. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, wo in der Bibel explizit auf die Geduld Gottes hingewiesen wird. Eine ganz besondere Stelle finden wir jedoch bereits in 2. Mose 34, 5. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat zu Mose und rief seinen Namen, also nicht den Namen von Mose, sondern den Namen Gottes aus. Da heißt es, er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott, Meine Geduld ist groß. Meine Liebe und Treue kennen kein Ende. In dieser Situation, also als Gott seinen Namen bekannt gibt, nennt er auch einige seiner herausragenden Eigenschaften. Und hier spricht er bereits selbst von seiner Geduld. Geduld ist also ganz eindeutig eine der wichtigsten Wesenszüge unseres Herrn. Aber warum braucht Gott überhaupt Geduld, wo er doch alles in seiner Macht hat? Gott hat einen Plan mit der Menschheit, den er selbst festgelegt hat und den er nicht aufgeben wird. Seine Geduld ist für uns so wichtig wie die Luft zum Atmen. Ohne die Geduld Gottes könnten wir keinen Tag vor ihm bestehen. Jeden Tag sind wir auf seine Gnade, Güte, Barmherzigkeit, Treue und Geduld angewiesen. Aber wie sieht es nun mit unserer Geduld aus? Würden wir uns spontan und grundsätzlich als geduldig beschreiben? Ist die Geduld etwas, das uns sozusagen in die Wiege gelegt ist? In den meisten Fällen denke ich, dass ziemlich oft genau das Gegenteil unser Handeln bestimmt. Besonders gut können wir das auch bei unseren Kindern beobachten. Kein Kind kann ruhig vor einem ungeöffneten Geschenkkarton sitzen und warten, bis man ihm sagt, dass es nun das Geschenk öffnen darf. Und so versuchen wir unseren Kindern Geduld beizubringen, weil wir wissen, wie wichtig diese Eigenschaft für ihr ganzes Leben sein wird. Es geht also darum, sich in Geduld zu üben. Da stellt sich die Frage, warum sollen wir überhaupt geduldig sein? Unsere heutige Gesellschaft ist sehr stark geprägt von einem Lebensstil, der alles und das sofort will. Die bekannte Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer, das ist die Frau von Michael Köhlmeier, hat letzthin in einem Interview in der VN geschrieben: Der Spiegel der Zeit ist die Ungeduld, die Schnelllebigkeit. Ich denke, das ist eine äußerst treffende Beschreibung. Denn ohne Geduld ist ein Leben nicht möglich. Der Bauer muss in Geduld auf die Ernte warten. Wir stehen vor der roten Ampel und müssen warten, bis sie umschaltet. Wir warten auf einen wichtigen Bescheid oder auf die Gehaltszahlung am Ende des Monats. Wir sehen, wie wichtig Geduld im täglichen Leben ist und um wie viel besser uns das Leben gelingen kann, wenn wir ein gutes Maß an Geduld haben. Es lohnt sich also, diese Charaktereigenschaft anzustreben. Und genau deshalb wird uns die Geduld in der Schrift als eine Eigenschaft vermittelt, der wir nacheifern sollen, und gibt uns auch gleich die Gründe, warum wir das machen sollen. So heißt es in Jakobus 1,4: Die Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr vollkommen seid und ganz und keinen Mangel habt. Psalm 40,1: Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Und in Hebräer 12 steht, dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld ererben die Verheißungen. Vielleicht noch einmal, die durch Glauben und Geduld ererben die Verheißungen. Diese Aufzählung ließe sich sicher noch ein Stück weiter fortführen, aber diese drei Aspekte alleine zeigen uns schon, wie wichtig Geduld ist und wie gut es für uns ist, wenn wir uns in Geduld üben. Durch Geduld werden wir vollkommen, wir haben keinen Mangel und wir werden zu Erben seiner Verheißungen. Geduld ist also ein Schlüssel für unser Glaubensleben. Wie schaffen wir es nun, nachdem die Geduld für unser Leben, wie wir gerade gehört haben, so wichtig ist, Geduld zu haben, geduldig zu sein? Die Antwort auf diese Frage: wir müssen auf Jesus vertrauen und seinen Worten folgen. Lukas 21,9 heißt es: Bleibt standhaft, dann gewinnt ihr das ewige Leben. Nun steigen wir rein in Hebräer 12, 1 bis 3, wo uns aufgezeigt wird, wie wir es schaffen können, ein Glaubensleben in Geduld zu führen. Noch ist der Koffer auf diesem Bild leer, noch geht es nur um die Vorbereitung für die Erstellung einer Packliste, doch das Bild vom Koffer, das darauf wartet, gefüllt zu werden, veranschaulicht uns sehr unmissverständlich, dass wir uns auf eine Reise machen werden. Eine Reise, die uns an ein Ziel bringen wird und von der wir nicht wieder zurückkehren werden. Und um diese Reise zu planen und am Ende das Ziel zu erreichen, geht es in erster Linie, wenn wir von Geduld und von Ausdauer sprechen. Ich glaube, kein Strom. Also. Gut. Nun zu Hebräer 12, 1 bis 3. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen die Sünde, die uns fesseln will, und alles, was uns beschwert, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns aufgetragen ist, wobei wir auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus, sehen. Er hat um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz ertragen, die Schande gering geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Denkt doch an den, der solchen Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht in eurer Seele ermattet, indem ihr den Mut verliert. Hier wird uns ein Bild gezeigt, mit dem wir sehr leicht etwas anfangen können, mit dem Wettkampf. In den meisten Übersetzungen geht es ausdrücklich um das Laufen, ein Sport, den sich jeder von uns gut vorstellen kann. Aber Achtung, wir reden hier jetzt von einem Ausdauerlauf und nicht von einem Sprint, von vielen Kilometern und nicht nur schnell einmal von 100 Metern. Wenn wir uns ein bisschen tiefer in diesen Text hineindenken, so sehen wir, dass in diesem Vers drei Aussagen zusammengefasst sind. Das sind zuerst einmal die Zeugen, die uns umgeben, dann das Ablegen und uns Befreien von Last und dann Laufen in Geduld und Ausdauer. Und auf diese drei Punkte möchte ich jetzt ein wenig tiefer eingehen. In Hebräer 11 werden uns viele Vorbilder des Glaubens aus dem Alten Testament vorgestellt. Von Abel bis Henoch, von Abraham bis Noah und Hiob. Die Liste, die hier aufgeführt ist, lohnt sich auf jeden Fall einmal zu studieren. Zum Abschluss dieses Abschnittes heißt es: Sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Geduld wächst aus Glaube, so heißt es in Jakobus 1,3. Und wisset, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld bewirkt. Wie müssen wir uns jetzt eine Wolke von Zeugen vorstellen? Ich habe dazu in einer Predigt, die ich gehört habe, in der Vorbereitung auf meine Predigt, eine gute Erklärung bekommen. Wir müssen uns das nicht so vorstellen, dass sich diese Vorbilder in einer Wolke über uns befinden und uns zusehen und schauen und kontrollieren, ob wir alles richtig machen, sondern sie, also diese Vorbilder, sind uns gegeben, damit wir auf sie blicken und sie als wichtige Stützen und Vorbilder zur Seite sehen, dass wir uns in einer Atmosphäre von Glaube, Liebe und Geduld befinden. Jederzeit können wir uns die Vorbilder in der Schrift ansehen und bei ihnen Halt suchen. Wir sind also weder alleine und schon noch gar nicht die Ersten, die sich in Geduld üben müssen. Ob das nun Abraham ist, der Jahrzehnte auf einen Nachfolger wartete, Mose, der 40 Jahre bei seinem Schwiegervater gedient hat, bevor er seine Berufung bekam, oder ob wir im Neuen Testament Paulus sehen, der in der Vorbereitung auf seinen Dienst nach einer Bekehrung mehrere Jahre nach Damaskus ging und sozusagen von der Bildfläche verschwunden war. Das soll uns das Beispiel mit der Wolke verdeutlichen. Der zweite Punkt ist Ablegen und Befreien von Last. Dieser Punkt ist genauso wichtig wie der erste. Auch hier geht es wieder um den Vergleich mit dem Laufsport, der hier wieder sehr passend ist. Ein Marathonläufer wird wohl nicht mit Hut und Mantel an den Start gehen. Leichte Kleidung, gute Schuhe sind gefragt. Das Ablegen der Sünde ist ein wichtiger Schritt, wenn wir den Lauf vollenden wollen. Aber dazu brauchen wir Geduld und Ausdauer. Ein Leben ohne Sünde ist für uns Menschen zwar unmöglich, sogar Paulus sagt von sich, dass er Dinge tut, die er hasst. Aber unser Streben, unsere Ausrichtung ist hier gefragt. Immer und immer wieder den Weg zu Jesus zu suchen, der uns ja ohnehin schon von jeder Schuld befreit hat. Aber es gibt neben der Sünde auch noch eine andere Falle, in die wir tappen können. Wir müssen uns auch überlegen, ob das, was wir tun, hilfreich ist für die Erreichung unseres Zieles. Wie leicht umstrickt uns die Sünde und wie schnell lassen wir uns von der Welt vereinnahmen. Dornen und Disteln sind uns auf den Weg gestreut, in denen wir uns verfangen und verletzen können. Das Bild, das ich hier zeige, ist ein wenig überspitzt, zeigt uns aber doch, wie überladen und überfüllt unser Leben ist. Mit Dingen, die wir ohnehin zurücklassen werden. Also bevor wir Geduld und Ausdauer auf unsere Liste setzen, sollten wir ein wenig Platz schaffen. Der dritte Punkt, Laufen in Geduld, auf das Ziel fokussiert. Wenn auch manchmal ein Stück des Weges leicht zu bewältigen ist, so können wir uns nicht darauf verlassen, dass nicht nach der nächsten Kurve ein Hindernis auf uns wartet. Oder so wie es Peter vor kurzem in dem Beispiel von dem amerikanischen Entdecker oder Forscher gesagt hat, der geglaubt hat, nun den Pazifik zu sehen zu dürfen. Und dann haben sich die mächtigen Rocky Mountains vor ihm aufgetürmt. Und was machen wir dann? Bleiben wir stehen? Geben auf? Oder sind wir so gut trainiert, dass wir auch diese Steigung, diesen Umweg und was immer sonst noch für Dinge unser Leben schwer machen können, Krankheiten, Verlust von lieben Menschen, Probleme mit Kindern, diese Liste kann beinahe endlos sein. Sind wir in der Lage, dann noch an das Ziel zu denken und zu glauben? Davon spricht die Bibel, wenn es um Ausdauer geht. Darum wird der Vergleich mit dem Lauf herangezogen, um uns klarzumachen, dass es nicht darum geht, nur ein kurzes Stück so schnell wie möglich zu bewältigen, sondern dass wir uns auf einen langen, lebenslangen Lauf vorbereiten müssen. Wenn wir uns dann die Frage stellen, warum wir alle all diese Mühen und Strapazen auf uns nehmen müssen, die Antwort darauf kann nur sein, dass wir uns auf das Ziel hinbewegen. Auf ein Ziel, wenn wir es erreicht haben, alles, was wir uns vorstellen können, bei weitem übersteigt und in den Schatten stellt. Und alles, was wir auf dem langen Lauf auf uns nehmen mussten, in einem Augenblick vergessen macht. Nämlich dann, wenn wir, wie in Johannes 14, 2-3 beschrieben, mit Jesus beim Vater sein werden. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und in Johannes 17,5 geht Jesus auf das ein, was ihn nach seiner Rückkehr zum Vater erwartet. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das war der Vienna City Marathon 2016. Nach 5 Stunden, 42 Minuten und 10 Sekunden war ich im Ziel. Körperlich total erschöpft, völlige Leere im Kopf. Und was ist nun das Ziel? Im Ziel ist das eigentlich klar, das Ziel so schnell wie möglich erreichen. Am besten als Erster die Ziellinie überqueren oder das Spiel oder den Wettkampf gewinnen. Das sind die allgemeinen Ziele, die jedem klar sind. Aber es geht auch und vor allem um die individuellen Ziele, die du dir selbst setzt. Mein Ziel beim Marathon war es, das Ziel zu erreichen, und zwar laufend und nicht gehend. Und um dieses Ziel zu erreichen, braucht es jede Menge an Training. Und damit sind wir schon mitten im Thema Ausdauer. Kurze Läufe, lange Läufe, Intervalltraining, viele Stunden und Kilometer, die ich allein unterwegs war. Und plötzlich taucht beim Training etwas auf, das uns versucht, aus der Bahn zu werfen. Ich nenne es hier Anfechtung. Oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass so etwa nach einer Viertelstunde Laufen Gedanken gekommen sind, wie, was bringt das? Du bist doch zu alt für so etwas, so ein Blödsinn. Du bist zu langsam, zu schwach und so weiter. Das hat mir oft so weit gebracht, dass ich sogar kurz stehen geblieben bin und es nur mit Mühe geschafft habe, wieder weiterzulaufen. Ich denke, es geht jedem irgendwann einmal so. Unsicherheit und Zweifel kommen auf. Am Anfang meiner Zeit als Christ habe ich von einem Prediger einmal die Worte gehört: Wenn du zweifelst, dann zweifle an deinem Zweifel. Vielleicht nur ein Spruch oder eine Floskel, aber mir hat das oft weitergeholfen. Einfach mein Denken wieder in die andere Richtung zu lenken. Aber dennoch frage ich mich, wie würde ich mich wohl verhalten in großen, schwierigen Anfechtungen und Herausforderungen. In Hebräer 12,4 steht: Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt. Es ging noch nicht um Leben und Tod. Anfechtungen und Herausforderungen gehören zu unserem Leben. So wie sie auch zum Leben von Jesus oder Paulus und Petrus gehört haben. In Jakobus aber heißt es, Jakobus 1,2: Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn ihr wisst, dass er durch eine solche Bewährungsprobe fest und unerschütterlich wird. Und in Jakobus 1,6 heißt es, betet aber fest im Vertrauen und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Wenn wir jetzt diese Anfechtungen überwunden haben, dann läuft es sich ein Stück weit sehr befreit, bis dann irgendwann die körperliche Kraft nachlässt. Und was passiert, wenn die Kraft nachlässt? Dann kannst du entweder aufgeben, oder da ist irgendjemand, der dir hilft, der dich motiviert, Zuschauer, die dich anfordern, oder noch besser, wenn dich jemand unterstützt, wie in 2. Mose 17,10. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter in der Schlacht besiegen. Die Unterstützung darf also in ihrer Bedeutung niemals unterschätzt werden, wie wir am Beispiel von Mose und Josua sehen. Sie war entscheidend über Sieg und Niederlage. Zum Abschluss noch einmal die Fokussierung auf das Ziel. Paulus erklärt das in 1. Korinther auch mit dem Bild des Läufers, in dem er schreibt: Wisst ihr denn nicht, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt? Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Heißt das nun, dass alle anderen, die von vornherein schon davon ausgehen können, nicht zum Favoritenkreis zu zählen, gleich gar nicht antreten sollen? Das wären dann so wie in dem Stadtmarathon in Wien vielleicht 20 Läufer und die restlichen 9000 Läufer könnten sich, also die da auf der Brücke unterwegs sind, könnten sich die Strapazen ersparen. Hätte ich mir die Strapazen ersparen können? So denke ich, dürfen wir das nicht verstehen. Es geht um die persönlichen Ziele. Es geht darum, dass jeder seinen persönlichen Lauf beendet und von Gott letztendlich den Siegeskranz überreicht bekommt. Jeder von uns, unabhängig von Größe, Alter, Geschlecht, Gewicht, hat den Lauf in Angriff genommen, sonst würde er heute nicht hier sein und diese Predigt anhören. Nun aber geht es darum, dass wir so wie in Matthäus 24,13 zum Thema Drangsal der Endzeit steht: Wer aber bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Das ist der Grund, die Motivation und das angestrebte Ziel, unser Leben so zu laufen, dass wir unsere Wohnung bei Gott beziehen können. Und ganz zum Schluss erlaube ich mir ein Zitat aus dem Buch Die blaue Linie, das vom New Yorker Marathon handelt, von Daniel de Roulet zu bringen. Dieses Zitat stammt aus der Informationsmappe, die ich 2016 zum Wiener City Marathon bekommen habe. Ich war von diesem Zitat sofort berührt und kann euch versichern, dass es zumindest im Zusammenhang mit dem Marathonlauf zutrifft. Vielleicht regt es auch euch zum Nachdenken an. Das Zitat lautet: Übrigens sind die, die ankommen, nicht mehr die gleichen. Danke für eure Aufmerksamkeit.